SWR 2 Zeitgenossen.
Nicht mehr als 20 Jahre wollten sie in politischen Ämtern verbringen. Das war ihre Ansage 1968 und jetzt sind sie 55 Jahre später immer noch in der deutschen Politik, ich sag mal, vorhanden. Haben Sie dieses Versprechen, 20 Jahre nur in der Politik, in politischen Ämtern zu verbringen, aus Ihrer eigenen Sicht eingehalten oder mussten Sie nach dem Rücktritt als Hamburger Bürgermeister 1988 doch erkennen, ganz lässt einen die Politik nicht mehr los, wenn man mal Teil des Personals ist?
Also die Politik ist mich natürlich nie losgeworden und ich bin die Politik nie losgeworden, aber die aktive Politik, das Management sozusagen von politischen Fragen, das finde ich, sollte nach einer bestimmten Zeit aufhören. Dann hat man das Gefühl, man hat sich erschöpft. Ich habe das neulich mit Interesse gelesen, dass die neuseeländische Ministerpräsidentin schon nach 5 Jahren das Gefühl hatte, das war genug und sie war erschöpft. Also ich war nicht erschöpft, aber ich hatte das Gefühl, das war richtig und es war gut, dass ich rausging.
Was mich an der Politik in erster Linie faszinierte, das war und ist die Möglichkeit, Einfluss in der Sache zu nehmen, Dinge besser zu machen. Zitat Ende. Ist Einfluss gleich Macht, Herr von Donani?
Also Macht hat mich eigentlich nie interessiert. Vielleicht wäre ich sonst Bundeskanzler mal geworden. Das hat mich nie interessiert. Mich hat immer interessiert, Sachen besser zu machen, als sie gemacht werden. Und daher habe ich mich zum Beispiel relativ wenig um Parteiversammlungen gekümmert, die man eigentlich braucht als Hintergrund, und mehr darum, Bücher zu lesen, Studien zu lesen und Fragen zu beantworten, die die Welt stellt. Macht hat mich eigentlich in meinem Leben nie wirklich interessiert.
Braucht es dann, frage ich nach, ein gewisses Selbstbewusstsein, Sendungsbewusstsein hätte ich jetzt fast auch gesagt, damit man in der Politik aktiv tätig ist, weil man muss ja, wenn sie Einfluss haben wollen, muss man ja auch eine gewisse Gewissheit haben, ich kann das gut oder ich kann es vielleicht auch besser als andere.
Ich war so aufgewachsen mit Politik, das hat mich mein Leben lang interessiert, insbesondere, sage ich mal, die historischen Wurzeln von politischen Entwicklungen und Entscheidungen haben mich immer interessiert. Ich habe immer mehr versucht, sozusagen in die Tiefe zu gehen und weniger nur dem Augenblick zu dienen. Das ist manchmal nicht so nützlich in der Politik, manchmal ist es aber auch sehr nützlich, besonders in der gegenwärtigen Lage, sage ich mal, kann man das Ukraine-Problem und so weiter alles überhaupt nicht verstehen, wenn man nicht weit zurückgeht in die Geschichte, insbesondere die amerikanische Geschichte.
Was bremst Sie jetzt? Sie werden in ein paar Wochen 95 Jahre alt. Ist es Ihre Frau, Ulla Hahn, Schriftstellerin? Bremst Sie sie oder sind es Alterswehwehchen?
Nein, es bremst mich natürlich. Das Alter bremst mich natürlich. Ich habe ein Buch geschrieben im Jahr 21, was ja relativ erfolgreich war. Jetzt will der Verlag, dass ich ein zweites schreibe. Ich weiß gar nicht, ob ich das packen kann. Da bin ich dran. Gebremst werde ich eigentlich nur davon, dass ich älter und damit auch schwächer werde, ist ja völlig klar.
Alt werden, haben Sie gesagt, sei ein Hindernis und ein Vorteil zugleich. Hindernis, klar, aber was ist der Vorteil von Alter?
Der Vorteil von Alter ist, dass man vorsichtiger wird mit dem Urteil, besinnlicher wird mit der Betrachtung der Dinge. Also das, was man früher so einfach mit Altersweisheit bezeichnet hat, das kann man nicht erwerben mit 40 und mit 50. Das muss kommen, wenn man eine gewisse Übersicht beginnt, wenn man eine auch Selbstkritik in größerem Umfang erfahren hat und beginnt, daraus zu schöpfen, aus der Kritik an dem eigenen Tun. Und da würde ich mal denken, hat man von der Weisheit auch Vorteile. Also insofern ist das Alter und die damit verbundene zunehmende, auch Selbstkritik, die ist schon ein Vorteil, ja.
Und was halten Sie von dem Diktum alter, weißer Mann?
Ja, ich halte davon überhaupt nichts. Ich bin halt alt, meine Haare sind weiß, ich verstehe das Wort nicht.
Schwenken wir zurück. Die Familie Donani hat eine Vergangenheit. Ihr Vater, Hans von Donani, war Jurist, gehörte ab 1933 zum Widerstand, wurde 43 verhaftet und kurz vor Kriegsende 45 im KZ ermordet. Können Sie sich an Besuche bei ihm im Gefängnis erinnern?
Ja, ich kann mich erinnern an Besuche im Gefängnis, aber ich habe ihn nicht mehr im KZ besuchen können.
Was ist Ihre letzte Erinnerung an Ihren Vater?
Meine letzte Erinnerung an meinen Vater ist, wie ich ihn, glaube ich, meine letzte ist, wie ich ihn am Fenster eines Krankenhauses gesehen habe, am Nachmittag des 20. Juli.
Ihre Mutter war eine Schwester des Theologen Dietrich Bonhoeffer. Auch er eine emblematische Figur der Opposition gegen den Nationalsozialismus. Ganz persönlich gefragt, gab es für Sie einen Onkel Dietrich?
Aber natürlich. Ich habe mit ihm Tischtennis gespielt, wir waren Skifahren zusammen. Mein Bruder hat Lieder von Schubert gesungen und mein Onkel Dietrich Bonhoeffer saß am Spinett oder auch am Klavier. Also natürlich, das war eine ganz, manchmal aufgezogen mit seiner zunehmenden Glatze, was er nicht gerne gehört hat. Aber ja, es war ein ganz normaler Onkel, natürlich, klar.
Sie sind in Berlin und in Leipzig zur Schule gegangen.
Ich bin in Berlin zur Schule gegangen, in Potsdam zur Schule gegangen, in Leipzig zur Schule gegangen, in Kloster Ettal zur Schule gegangen, ja. In St. Ottilien zur Schule gegangen. Ja, ich bin vielfach unterschiedlich zur Schule gegangen.
In Leipzig war es die Thomasschule.
Richtig.
Muss man dafür singen können? Mussten Sie singen?
Nein, ich musste nicht singen. Für die Thomasschule muss man auch nicht singen können. Mein Bruder hätte dort singen können, meine Eltern wollten nicht. Das war ja die Nazizeit, 38, 39. Und meine Eltern wollten nicht, dass mein Bruder da in das Internat ginge. Wir waren mit dem Thomaskantor Straube, hieß er, befreundet. Aber mein Bruder hatte eine wundervolle Stimme. Die hätten ihn natürlich liebend gerne in den Thomaschor genommen, aber da hat er nicht gesungen. Dafür hat er in Kloster Ettal oben aus der Höhe der Kathedrale mit einer wundervollen Solostimme gesungen bei irgendeiner Messe, obwohl wir natürlich protestantisch erzogen worden sind. Aber in der damaligen Zeit spielte das sowieso keine Rolle. Und für mich spielt es auch bis heute keine Rolle. Ich sehe keinen Unterschied zwischen Katholizismus und Protestantismus. Beides sind im Grunde genommen nur Figuren christlicher Nachfolge.
Nur der Vollständigkeit halber, der Bruder ist Christoph von Donani, der Dirigent. Hat er das musikalische Talent für sich geerbt oder würden Sie sagen, ein bisschen was habe ich auch?
Ich habe eine große Nähe zur Musik, natürlich auch, weil ich mit so viel Musik aufgewachsen bin. Ich habe auch mal Cello gespielt und das zur Freude meiner Mitbewohner unterlassen später, weil ich nicht sehr gut gespielt habe. Nein, ich habe kein besonderes musikalisches Talent. Mein Talent ist eher malerisch und wir haben mehr Maler in der Familie als Musiker.
Ja. Ja. Sie waren 1944 leider alt genug, um noch gezogen zu werden, zum Volkssturm erst. Dann war es aber ein Kampfbataillon, wenn ich es richtig gelesen habe, des Reichsarbeitsdienstes. Furchtbare Erinnerungen?
Also der Reichsarbeitsdienst war keine so furchtbare Erinnerung, weil da machte man halt, was man zu machen hatte. Und ich war ja 16 oder sowas. Also das war keine furchtbare Erinnerung. Aber wie wir dann fast mit den Russen zusammengestoßen wären und im letzten Augenblick unser Chef beim Arbeitsdienst hieß das Feldmeister, glaube ich, Feldmeister Hermann hieß er, der dann die Umkehr befahl. Und da stießen wir auf dem Rückweg in Brandenburgischen sowohl auf einen KZ-Zug, also einen Zug mit Menschen, die mit diesen mir damals ja bekannten blau-weißen Anzügen mühsam sich dahin schleppten. Und dann an einigen Stellen hingen auch junge Kameraden von mir an den Bäumen, die hatte ihnen die SS aufgehängt, weil die versuchten hatten, nach Hause zu gehen. Also das waren schreckliche Erinnerungen auf diesem Rückweg. Aber das war kurz. Dann am 8. Mai, als der Krieg zu Ende war, ließ uns Feldmeister Hermann antreten und verabschiedete uns mit einem dreifachen Siegheil auf den Führer, der ja schon längst tot war. Und dann gingen wir in kanadische Gefangenschaft für ein paar Stunden eigentlich nur. Und dann mit meinem Freund Nilo Taube ging ich dann zu Freunden auf ein Gut in Mecklenburg.
Glück gehabt insgesamt?
Natürlich, mein ganzes Leben lang. Und ich meine, Glück und Segen gehabt, Glück und Segen. Und ich kann auch nur so denken, auch wenn manches im Leben nicht so vielleicht gelaufen ist, wie es hätte laufen können. Aber im Ganzen habe ich Glück gehabt im Leben und auch viel Segen erfahren.
SWR 2 Zeitgenossen heute mit Klaus von Donani, SPD-Urgestein, Ex-Minister, Hamburger Altbürgermeister. Ich hoffe, ich darf das sagen. Darauf kommen wir noch zu sprechen. Machen wir einen Augenblick noch weiter mit 1945. Die Familie war zerstreut, der Vater tot, haben wir erwähnt. Sie haben eine Odyssee gemacht von Mecklenburg bis zum Birklehof im Südschwarzwald, um ihre Mutter zu finden. Wie schafft man das? Sie haben erzählt, Sie waren in Kriegsgefangenschaft.
Auf eine merkwürdige Weise, ich war damals, als ich im Arbeitsdienst war, relativ groß und stark und stabil und hatte auch vielfach von dem Feldmeister Hermann den Auftrag bekommen, mich um meine Kameraden zu kümmern. Da gab es welche, die waren so klein und jung, auch in meinem Alter 16, dass sie nicht mal ihre Waffen schleppen konnten. Da habe ich dann auch Waffen von denen mitgeschleppt. Und dann hat er mir auf irgendeine Weise ein Pferd verschafft, um diese Aufgabe zu erfüllen. Und dieses Pferd brachte ich mit zu den Bekannten auf das Gut in Mecklenburg-Vorpommern, wie es heute heißt. Damals tauschte ich dann dieses Pferd in ein Fahrrad. Und mit diesem Fahrrad bin ich dann mit meinem Freund Nilo Taube bei Nacht und Nebel, als wir hörten, dass die Russen jetzt den Teil, den die Kanadier besetzt hatten, nun die Russen übernehmen würden, über die Elbe, haben einen Fischer bestochen, obwohl er das nicht mehr durfte eigentlich, uns mit dem Boot über die Elbe zu fahren. Und am nächsten Morgen ist er in eine andere Richtung, ich bin nach Süden. Und ich bin dann mit meinem Fahrrad über Treisa und dann habe ich da den Eberhard Bethke, den Freund und Kollegen von Dietrich Bonhoeffer, getroffen. Und dann bin ich nochmal in den Harz gefahren, in das Sommerhaus meiner Großeltern gefahren, um zu sehen, ob es da jemand gibt, der mir Nachricht von der Familie in Berlin geben kann. Und dann bin ich schließlich nach Süden gefahren und wusste, dass meine Mutter dann irgendwo in der Nähe am Birklehof, in der Nähe von Salem, einen Treffpunkt hatte. Und da habe ich dann meine Mutter getroffen. Ja, richtig, ja.
Der Widerstand gegen Hitler war 1945, als alles vorbei war, trotzdem alles andere als anerkannt. Da wirkte im Gegenteil das, was die Nazis über diese tapferen Männer und Frauen gesagt hatten, Volksverräter und Ähnliches, nach. Sind Sie mal als Verräterkind bezeichnet worden?
Kann ich mich nicht erinnern. Es hat natürlich zwei Seiten gehabt. Die andere Seite, die Engländer und die Amerikaner, die haben natürlich darüber ganz anders gedacht. Und auch die Russen übrigens. Als die Russen dann in Berlin das Haus meiner Eltern in Sacrow, also in einem Teil von Potsdam, erreichten, wohnte uns schräg gegenüber eine gebürtige Russin, eine Aristokratin. Und sie erklärte dann den Russen, da drüben dürfte er bei denen gar nichts machen, denn das ist ein Haus des Widerstandes. Daraufhin haben die Russen sofort das Haus meiner Mutter geschützt und auch verhindert, dass dort irgendwelche Unbilden mit der Familie geschahen. Also wir hatten dann natürlich den Vorteil, dass die andere Seite, die gewonnen hatte, Russen und Amerikaner und Engländer, wussten, was der Widerstand in Deutschland bedeutete oder begannen zu verstehen, was der Widerstand in Deutschland bedeutete. Und das hatte auch wieder Vorteile, weil ich natürlich auf diese Weise sehr früh nach Amerika konnte und damit eine lange, lange und sehr gute Beziehung zu Amerika aufgebaut habe.
Viele der Witwen und Nachkommen des Widerstands waren 1945 in relativ großer Not. Wie war es bei Ihnen?
Also meine Mutter bekam, glaube ich, erst relativ spät auch ihre Rente, aber andere Leute irgendwie halfen uns darüber hinweg. Und wir bekamen natürlich viel Unterstützung aus den USA, Care-Pakete, wie man das nannte und so weiter. Also wir haben keine Not gelitten, aber wenn die Leute heute ahnen würden, wie man damals lebte, dann haben sie keine Vorstellung davon. Also wir hatten eben eine Kochkiste und in dieser Kochkiste kochten wir rohe Gerste. Die wurde erstmal auf dem Ofen gekocht und dann wurde sie in die Kochkiste gestellt, damit sie garen konnte. Diese Kochkiste bestand aus einer Kiste, die ausgestattet war mit Filz innen. Dann kochte das eben dort weiter. Und das war unsere Nahrung morgens, mittags und abends. Und ich meine, die Leute haben heute keine Ahnung mehr, was Krieg bedeutet. Und deswegen gehen die Leute heute so leichtfertig mit diesem Krieg in der Ukraine um, weil sie keine Vorstellung davon haben, was Krieg bedeutet. Und dann wie Leute, wie so eine Frau, wie Frau Strack-Zimmermann und so weiter, da tapfer durch die Welt marschieren können und sagen, nur ein bisschen mehr Krieg wäre doch eine gute Idee. Und das ist eben schrecklich für mich, das zu hören, weil die Leute nicht wissen, was Krieg wirklich bedeutet.
Sie haben ab 1946 Jura studiert in München, wenn ich es richtig weiß. Eingedenk Ihres Vaters oder was hat Sie auf den Gedanken dieses Studiums gebracht?
Ja, erstens, ich wollte immer in die Politik. Zweitens, weil ich ein Studium machen wollte, das mir eine breite Übersicht über gesellschaftliche Entwicklungen gibt. Ich halte von politischen Wissenschaften relativ wenig, weil das ist oft doch eine, wie man so schön sagt, eine Soft Science. Es gibt sehr, sehr gute politische Wissenschaftler, aber ich finde, Geschichte ist die eine Wissenschaft und Jura ist die andere Wissenschaft. Und vielleicht hätte ich auch Geschichte studieren sollen, aber ich habe dann mich für Jura entschieden und bin damit dann auch relativ schnell fertig geworden und dann abgehauen nach Amerika und habe dann in den USA studiert.
Darüber kann man jetzt ganz gut reden. Wie eine ganze Reihe junger Männer und Frauen sind Sie sehr früh in die USA gekommen. Und diese Männer und Frauen, jungen Männer und Frauen, sind dann, relativ viele von Ihnen sind ja auch in der Politik etwas geworden. Wie war denn die Aufnahme, Sie als German Crowd?
Naja, sehen Sie, da bin ich bei dem, was ich vorhin gesagt habe. Als die Leute hörten, dass mein Vater im KZ umgekommen war, war ich natürlich ein anderer Deutscher. Ich habe den Leuten dann immer versucht zu erklären, dass ich es nicht war, der im KZ war, sondern mein Vater. Und ich daher sozusagen nicht irgendwie den Ruhm meines Vaters verdiene oder den Respekt. Aber das hat mir natürlich geholfen, das ist gar kein Zweifel. Die Leute haben natürlich mit mir anders geredet als mit jemandem, wenn ich der Sohn eines SS-Manns gewesen wäre. Nicht sehr völlig klar.
Sie hatten immer gute Kontakte zur Wirtschaft, Herr von Donani. Sie haben mal bei Ford gearbeitet, wenn ich es richtig weiß, haben das Marktforschungsinstitut Infratest mit aufgebaut. Das kennen die meisten heute nur als Wahlforschungsinstitut. Um was ging es Ihnen bei diesen Kontakten? Geld verdienen? Ist doch
legitim. In erster Linie ging es mir um zwei Dinge. Erstens war ich immer der Meinung, dass man in die Politik nicht gehen darf, ohne einen praktischen Beruf ausgeübt zu haben. Ich halte das für einen großen Fehler, wenn die Leute, wie die Chinesen das manchmal etwas kritisch gesagt haben in der Kulturrevolution, von der Schultür durch die Wohnungstür in die Bürotür. Also davon habe ich nicht viel gehalten. Ich fand, man muss ein bisschen mehr von der Wirklichkeit sehen, ehe man den Wunsch verfüllen kann, Politik konkret zu machen. Und deswegen habe ich eben nicht nur Jura studiert, sondern auch in Amerika dann studiert und habe dann eben ganz gezielt versucht, auch in der Wirtschaft tätig zu sein, um mehr von Wirtschaft zu wissen. Und ich bedauere sehr, dass viele heute, die sie in der Politik antreffen, keine Ahnung von anderen Berufen haben, keine Ahnung von dieser Wirklichkeit, sondern glauben, dass die Liste, auf der man vielleicht gewählt worden ist, das Ende der Welt sei. Und das, finde ich, ist merkbar und spürbar in der Politik.
SWR 2 Zeitgenossen zu Gast heute in Hamburg bei Klaus von Donani, SPD-Urgestein, habe ich eben bereits gesagt und will es jetzt ein bisschen ergründen. Sie sind seit 65 Jahren Genosse. Seit 1957 habe ich gelesen. Was hat Sie in diese Partei gebracht? Es war ja noch nicht die SPD von Willy Brandt.
Naja, es war aber nicht weit weg. Es war die SPD mit ihrer Geschichte für Frieden und die SPD mit ihrer Geschichte für den Versuch sozialer Gerechtigkeit. Und ich habe Willy Brandt dann zum ersten Mal 1961 kennengelernt. Und er bat mich aus München, wo ich damals bei Infratest war, Sie haben das erwähnt, bat er mich damals nach Berlin zu kommen, um mit ihm und Horst Korber, einem seiner Senatoren dort im Berliner Senat, an dem Programm für den Wahlkampf 1961 zu arbeiten, in dem dieser berühmte Satz steht, der blaue Himmel über der Ruhr. So habe ich mit Willy Brandt einen langen Kontakt dann gehabt. Eigentlich seit 1961 haben wir uns gekannt und versucht, uns gegenseitig zu verstehen.
Das war aber noch nicht die Zeit, in der der Genosse Trent, wie Günter Grass das dann später genannt hat, auf der Seite der SPD war, sondern das waren noch mühsame Jahre.
Aber natürlich, natürlich sind auch heute wieder mühsame Jahre. Es ist, die SPD stellt sich oft selbst ein Bein, stellt sich selbst in den Weg. Zum Beispiel jetzt muss sie natürlich eine gewisse Mitverantwortung für das tragen, was westliches Bündnis heißt und was EU-Politik heißt. Aber sie hat damit natürlich einen großen Teil ihrer Geschichte beiseite gestellt, beiseite gelassen, nämlich die Friedenspolitik. Das war immer ein zentraler Punkt und dies heute bei Olaf Scholz nur in seinem gewissen Zögern und seiner gewissen größeren Vorsicht zu spüren. Ich habe damals ja geschrieben, irgendwann habe ich für die SPD, da gab es immer so ein kleines Heftchen, warum bin ich in die SPD eingetreten? Und da habe ich immer die Friedenspolitik und die Sozialpolitik genannt. Und die Friedenspolitik der SPD war richtig. Wenn Leute heute diesen Quatsch verbreiten, die Politik der Sozialdemokraten gegenüber Russland sei falsch gewesen, so kann ich diesen Unsinn gar nicht mehr hören. Denn was haben wir denn gemacht? Wir haben niemals Wandel durch Handel, das war überhaupt nicht das Wort. Das Wort hieß Wandel durch Annäherung. Wir haben uns angenähert dem Gegner, versucht ihn zu verstehen. Wir wussten, dass die Sowjetunion kein Freund Deutschlands ist, aber wir haben uns mit ihr versucht zu verständigen. Und am Ende kam die Wiedervereinigung dabei raus. Sie ist ein Teil der Brandtschen Ostpolitik. Und ich wünschte, wir hätten heute Leute in Berlin, aber ich kann niemanden sehen, der heute diese Politik eines Wandels durch Annäherung wirklich wieder versteht. Nämlich mit der anderen Seite zu reden, ihr zuzuhören, zu verstehen, was die andere Seite bewegt. Warum hat Putin so entschieden? Weil die Amerikaner ihm gesagt haben, wir nehmen dir die Ukraine weg und wenn wir die weggenommen haben, dann bist du keine europäische Macht mehr. Das war erklärte amerikanische Politik. Und so ist Putin dann auf diesen Irrweg gegangen, sich für eine gewaltsame Einverleibung Teils der Ukraine zu entscheiden. Sich gegenseitig zu verstehen, das habe ich gelernt, das habe ich auch von Willy Brandt gelernt, das habe ich aber schon gelernt aus dem deutschen Widerstand. Mein Vater hätte diese Juden, die er gerettet hat, für die er in Yad Vashem geehrt worden ist, die ja nicht ein Teil seiner Widerstandsarbeit waren, sondern eine Entscheidung, die er außerhalb seiner Widerstandsarbeit bei Admiral Canaris und Oberst Oster geführt hat. Diese Rettung der Juden, die konnte er nur in Zusammenarbeit mit den Nazis machen. Die hätten ja 1942 niemanden mehr rausgelassen. Und er hat den Leuten bei der Gestapo vorgemacht, er bringt die Juden in die Schweiz als Spione für Deutschland. Und dann hat die Gestapo das eine gute Idee gefunden. Und dann hat er auch noch Geld rübergebracht, um der Schweiz zu entsprechen, die niemanden aufgenommen hätte, ohne dass die auch Geld mitgebracht hätten. Man muss immer auch bereit sein, mit der anderen Seite zu reden. Man muss versuchen, ihre Interessen zu verstehen. Und wenn mein Vater die Interessen der Nazis, Spione in der Schweiz zu haben, nicht verstanden hätte, dann hätte er diese 14 Juden nicht gerettet und die wären vergast worden.
Kommen wir zurück auf Willy Brandt und das erste Regierungskabinett, dem Sie ja angehört haben. Sie waren dann auch Bundesbildungsminister, habe ich mal gesagt, später Staatsminister im Auswärtigen Amt. Bei Helmut Schmidt dann. Sie sind der letzte Überlebende der ersten sozialliberalen Koalition. Man neigt dazu, diese Phase als große Aufbruchszeit zu glorifizieren und da, oder sagen wir, neutraler sie so darzustellen. Aber im Hintergrund gab es auch gewaltige Kämpfe. Ich weiß, Eppler war überhaupt nicht einverstanden, zum Beispiel mit Walter Scheel als Außenminister und dessen Politik. Was ist Ihnen im Gedächtnis geblieben von dieser ersten Kabinettsriege?
Übrigens, den Streit zwischen Eppler und Scheel kann ich so nicht sehen. Das ist auch nicht meine Erinnerung. Ich war auch persönlich sehr befreundet mit Scheel, war vielleicht sogar instrumental, dass diese Koalition überhaupt zustande gekommen war, weil Scheel hatte im Vierteljahr zuvor bei mir zu Abend gegessen. Ich war damals Staatssekretär im Wirtschaftsministerium. Und dann haben wir uns vereinbart, dass er eine kleine Koalition macht, selbst wenn es nur mit einem Faden reicht. Und dann in der Nacht, in der dann die Wahl 69 stattfand, stand ich bei Willy Brandt im Zimmer und dann habe ich zu ihm gesagt, Willy, wir müssen jetzt Scheel anrufen. Der hatte nämlich fast die Hälfte der FDP-Stimmen damals verloren. Und dann habe ich Scheel angerufen und habe gesagt, Herr Kollege Scheel, wie ist denn das? Stehen Sie weiterhin dazu? Hat er gesagt, ich bin bereit, wenn ihr bereit seid. Dann bin ich zu Willy Brandt ins Zimmer gegangen und vor dem Zimmer stand Herbert Wehner und da war natürlich die Debatte angegangen, kleine Koalition oder nicht. Und dann hörte ich, wie Herbert Wehner einem ihrer Kollegen, einem Journalisten, in den Blog diktierte, doch nicht mit dieser Pendlerpartei. Und darüber bin ich zu Willy reingesagt, Willy, es wird gefährlich. Du musst ganz schnell rausgehen und sagen, wir machen mit der FDP. Und dann ist er rausgegangen und gesagt, wir machen mit der FDP, hat den Wehner sozusagen übertrumpft. Scheel war ein ganz ungewöhnlicher Mann übrigens. Ich habe drei Menschen in meinem Leben kennengelernt, die Jagdflieger waren. Mein Partner Ernst bei Infratest, Walter Scheel, und dann ein Unternehmer namens Becker in der Nähe von München. Und alle drei haben sich in meinen Augen immer durch ungewöhnlichen Mut ausgezeichnet. Und ich glaube, dass diese Erfahrung, nachts aufzusteigen, Scheel war ja Nachtjäger, aufzusteigen und zu wissen, dass die Hälfte von denen, mit denen er da gleichzeitig aufsteigt, gegen die ankommenden Flotten amerikanischer und englischer Bomber, dass die Hälfte der Jäger nicht zurückkommt. Das wusste er ja. Und er hat das trotzdem gemacht. Der Mann hatte einen ungewöhnlichen Schneid. Und den Schneid, mit dem Scheel damals die kleine Koalition zustande gebracht hat, dem verdanken wir eigentlich, dass es die Regierung Brandt überhaupt gab. Also ich bin ein großer Bewunderer von Scheel geblieben, hoch auf dem gelben Wagen. Ich habe ihn unglaublich geschätzt. Er war ein ganz ungewöhnlich mutiger und fantasievoller Mann.
SWR 2 Zeitgenossen, es erzählt heute Klaus von Donani aus seinem Leben, Hamburger Bürgermeister, Altbürgermeister. Wir müssen, weil diese Sendung in SWR 2 ausgestrahlt wird, darüber reden, dass Sie politisch eigentlich auch, sagen wir mal, ein halber Rheinland-Pfälzer sind. Als ehemaliger Landesvorsitzender und Spitzenkandidat bei der Landtagswahl 1979.
Richtig.
Hatten Sie auch damals einen Wohnsitz in Rheinland-Pfalz?
Ja, natürlich. Also ich hatte einen Wohnsitz natürlich auch in Bonn, weil ich ja gleichzeitig noch in der Bundesregierung war. Aber ich hatte da auf der sogenannten Lachenmühle hatte ich eine wunderschöne Wohnung, die ich ausgebaut hatte, ja. Und das war eine sehr, sehr interessante Zeit, weil ich habe damals etwas gelernt, was ich nur dort lernen konnte. Die Südpfalz, dieser Wahlkreis, besteht aus lauter kleinen Gemeinden. Und ich habe gelernt, was Demokratie in den kleinen Einheiten, in den Gemeinden von 800, 1200, 2000 Einwohnern bedeutet. Und gerade jetzt starb ein guter Freund von mir, der Bürgermeister von Schwegenheim. Und es hat mich sozusagen auch dem wirklichen Föderalismus sehr nahe gebracht. Wir wären nicht so gut in Deutschland, wie wir sind, wenn wir nicht dezentral und in kleinen Einheiten Verantwortung tragen würden. Und wir müssen aufpassen, dass die EU mit ihrem Ehrgeiz, Zentralismus über Europa auszubreiten, uns nicht unsere Strukturen zerschlägt. Wir müssen darauf achten, dass wir dezentral, föderal und mit demokratischer Eigenverantwortung in kleinen Teilen Deutschlands bleiben. Das ist ungeheuer wichtig für die Zukunft unseres Landes und für die Zukunft der Demokratie überhaupt.
Wäre das denn gut gegangen, Sie als Berliner, Potsdamer, was auch immer, mit den Pfälzern, Rheinhessen,
also Sie
den
sehen, Rheinländern? Sie sehen, wie erfolgreich der Wahlkampf war. Es war einer der erfolgreichsten Wahlkämpfe, die in Rheinland-Pfalz je geführt worden sind. Und ehrlich gesagt, wenn ich damals diesen Wahlkampf nicht so geführt hätte und den Durchbruch für die SPD fast geschafft hätte, fast hätten wir ja damals Bernhard Vogel, den Bruder von Jochen Vogel, geschlagen. Wenn wir da nicht so einen fulminanten Wahlkampf geführt hätten, dann wären auch hinterher die Leute nicht durchgekommen.
Sie sollen damals das politische Talent eines gewissen Kurt Beck auch entdeckt haben. Der war damals Betriebsrat. Der hat es ja dann auch zum Ministerpräsidenten geschafft in Rheinland-Pfalz. Können Sie sich an den jungen König Kurt erinnern?
Aber natürlich. Ich weiß auch genau, wie es passiert ist. Ich hatte eine Veranstaltung in der Südpfalz. Kurt stammte aus Steinfeld in der Nähe von Bad Bergzabern. Und in Bad Bergzabern war er Betriebsratsvorsitzender bei der ÖTV irgendwie. Und bei der Abfahrt von meiner Veranstaltung habe ich zu Kurt gesagt, pass mal auf, lass dein Auto mal hier stehen, einen Augenblick, setz dich mal zu mir, wir fahren mal ein Stück zusammen. Und dann habe ich gesagt, Kurt, du musst in den Landtag. Da habe ich gesagt, nein, ich bin doch hier, ist alles gut. Und dann habe ich gesagt, Kurt, du musst in den Landtag. Die brauchen Leute wie dich. Und dann habe ich ihn davon überzeugt, dass er in den Landtag gewählt würde. Und den Landtag habe ich dann die Fraktion angetickt auf irgendeine Weise, mit denen geredet und mit wem auch immer gesagt, pass mal auf, ich schicke euch da jemand aus der Südpfalz, der hat ein hohes Potenzial, der wird es bei euch weit bringen. Und insofern sind Kurt Beck und ich erinnern uns immer noch an dieses Auto, in dem wir da zusammen gesessen haben und ich gesagt habe, Kurt, du musst da rein. Ja, Rheinland-Pfalz, ich habe das ganz gut gemacht, glaube ich, und habe sehr viel gelernt, eben gelernt, wie wichtig die kleinen Einheiten sind, wie schwierig es oft ist, in der Politik allen gerecht zu werden. Und ich habe das Handwerk der Politik sozusagen damals ergänzt. Ich hatte es sozusagen auf einer hohen Ebene begonnen als Staatssekretär und jetzt hatte ich wirklich begonnen zu verstehen, was es wirklich ist, nämlich die Nähe von Menschen und die Führung von Menschen und das Zusammenführen von Interessen. Und auch heute, werde ich sehr stark noch bestimmt von der Erfahrung, dass zum Beispiel zwei Gemeinden ganz unterschiedliche Interessen haben, obwohl sie dieselbe Sprache sprechen, nur 500 Meter voneinander entfernt sind, ja, und doch ganz unterschiedliche Interessen, zum Beispiel beim Bau von Umgehungsstraßen. Wie schafft man das? Das beschäftigt mich heute eben auch international sehr. Man muss die Interessen des anderen verstehen. Wenn wir die Interessen von Putin besser verstanden hätten oder wenn die Amerikaner bereit gewesen wären, auch nur ein Ohr zu öffnen für die Interessen von Putin, hätten wir den Ukraine-Krieg nie bekommen. Und mich treibt um, dass diese Uneinsichtigkeit der Amerikaner, so sehr ich sie sonst schätze, diese Uneinsichtigkeit zu glauben, dass sie immer Recht haben, dazu führt, dass auf die Dauer auch Deutschland in Gefahr gerät. Also ich finde, wir müssen eine andere politische Debatte in Deutschland beginnen.
Wir sind jetzt bei Ihrer politischen Karriere dann in Hamburg angekommen, Hamburger Bürgermeister. Ihre glücklichste Zeit? Wie würden Sie es sagen?
Also ich habe ja viele interessante Dinge gemacht in meinem Leben. Ich habe das erste Gespräch über das Röhrengeschäft mit Russland geführt, schon im Januar 1969. Als Staatssekretär damals, ich habe den Airbus, glaube ich, sehr wesentlich mit als Möglichkeit geschaffen, weil ich an der entscheidenden Stelle war, die das dann möglich gemacht hat. Und ich habe viele interessante Dinge in meinem Leben gemacht. Aber ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, die interessanteste und schönste Zeit war die kommunale Arbeit. Weil Sie hinterlassen nicht nur ein Gesetz. Im Allgemeinen, wenn Sie im Bund Politik machen, machen Sie Gesetze und Sie wissen gar nicht, was aus denen wird. Und meist sind Sie dann schon wieder weg, wenn die Wirkungen dann irgendwo eintreten und dann treten die Wirkungen an einer Stelle ein, wo sie keiner erwartet hat und alles ist plötzlich ganz anders. Wenn Sie in einer Gemeinde tätig sind und es steht die Frage, ob ein bestimmter Straßenzug erhalten bleiben soll oder nicht, der von Leuten bewohnt wird, die ihre Nachbarschaft lieben, und Sie bringen es fertig durch Beratung, Gespräche und so weiter, diesen Straßenzug oder diese Passagen, wie wir sie in Hamburg genannt haben, diese interessanten Hinterhöfe von großer Schönheit zu erhalten, dann gehen Sie hinterher als alter Mann, wie ich jetzt bin, durch und sagen zu meiner Frau, guck mal, das gibt's gar nicht mehr, wenn ich nicht gewesen wäre. Ja, also es ist eine Form von konkreter Erfahrung, Dinge zu machen, die vermittelt nur die Kommunalpolitik. Und ich, wenn Sie mich fragen würden, welche Ebene der Politik ich am liebsten gemacht habe, eindeutig die Kommunalpolitik.
Als Sie Hamburger Bürgermeister waren, hatte die Stadt gewaltige Probleme.
Jeder hat immer Probleme. Alle haben immer überall Probleme. Heute hat auch jeder Probleme.
Ja, aber die Arbeitslosigkeit damals zum Beispiel, die finanziellen Sorgen.
Ja, natürlich, klar.
Es ist heftig gestritten worden. Atomkraft.
Ja, natürlich.
Das AKW Brockdorf oder an die Hafenstraße. Wenn Sie heute mit den Hamburgern reden, ihnen begegnen, was trägt man ihnen noch nach? Trägt man ihnen noch was nach? Oder?
Also entschuldigen Sie, aber das klingt vielleicht merkwürdig, aber ich höre oft, wenn ich durch die Stadt gehe, dass jemand sagt, Herr Donane, Sie waren unser bester Bürgermeister. Das ist eigentlich, was ich meistens höre. Nein, man trägt mir auch die Hafenstraße nicht nach. Ich habe das Problem ja gelöst. Ich habe das Problem ja nicht zu einer blutigen Auseinandersetzung kommen lassen. Ich habe es ja gelöst. Und man hätte es vielleicht auch besser oder anders lösen können. Aber ich habe es halt gelöst. Nein, also ich habe in Hamburg, glaube ich, relativ gute Zustimmung noch immer.
SWR 2 Zeitgenossen, heute im Gespräch mit Klaus von Donani, Ex-Bundesminister, Ex-Hamburger Bürgermeister. Die Frage muss erlaubt sein, ist Hamburg jetzt Ihre Heimat?
Ja, eindeutig, ja.
Deshalb auch das ehrenamtliche Engagement in vielen Stiftungen. Sie sind ja hier nach wie vor aktiv.
Ja, richtig, ja.
Und als Sie dann nicht mehr Bürgermeister waren, kam relativ schnell danach die deutsche Einheit über uns, in Anführungszeichen. Dann sind Sie wieder aktiv geworden. Treuhandanstalt, Sie waren bei einem Magdeburger Kombinat, im Gesprächskreis Ost, dessen Sprecher.
Ich war ein Leipziger Kombinat, ja, aber ja. Ist egal.
Manche staunen darüber, dass es mit dem Verhältnis zwischen Deutschland Ost und Deutschland West nach 30 Jahren immer noch nicht zum Allerbesten steht. Würden Sie trotzdem sagen, im Großen und Ganzen ist uns diese Einheit gut gelungen?
Ich würde beides sagen. Es ist noch immer nicht fertig. Es zeigen sich noch immer erhebliche Unterschiede. Unterschiede, auf die ich auch frühzeitig aufmerksam gemacht habe. Ich habe ja ein Buch damals geschrieben, Das deutsche Wagnis heißt das Buch. im Sommer 1990, ich schreibe meine Bücher immer im Sommer und immer in wenigen Monaten. Und ich habe damals versucht zu zeigen, dass ohne eine gezielte Strukturpolitik, also allein mit der, sage ich mal, von Bundeskanzler Kohl konzipierten Marktwirtschaft und sonst nichts, die Sache nicht gelingt. Und ich glaube, wir haben damals auch Fehler gemacht. Und diese Fehler rächen sich auch heute. Und es wird lange dauern, bis wir den Ausgleich erreichen können. Aber wir haben sehr, sehr viel gemacht. Wenn man heute dann fragt, ja, warum habt ihr denn da nicht und warum hat denn der Westen zum Beispiel das Eisenbahnsystem nicht ausgebaut, dann sage ich den Leuten, da fahrt man nach Ostdeutschland und guckt euch mal an, was wir da gemacht haben aus dem verrotteten System, und man kann nicht alles gleichzeitig machen. Und was sich heute in Westdeutschland zeigt an Schwächen, das ist eine Folge der Verlagerung unserer gesamten Investitionskraft nach Osten in den Jahren nach 1990. Die Straßen dort, die Schulen dort, die Universitäten dort, die Bundesbahn dort, das ganze Kommunikationssystem, das haben wir alles mit sehr, sehr viel Geld, ich glaube insgesamt 2 Billionen Euro aufgebaut. Und dann fehlt das Geld natürlich im Westen. Da ist natürlich im Westen nicht gleichzeitig dasselbe passiert. Und deswegen sollte man auch mit dem Westen etwas gnädiger sein und sagen, gut, ihr habt da diese 30 Jahre damit verbracht, da auszubauen, noch ist es immer nicht fertig. Aber ihr habt viel getan und ihr habt auch viel dafür gearbeitet. Und ich finde, das deutsche Wagnis ist eigentlich bestanden.
Ihre Partei, die SPD, hat es im Osten aber nach wie vor gewaltig schwer, überhaupt noch Einfluss zu haben, wenn man mal Brandenburg ausnimmt und vielleicht Leipzig. Liegt das mehr an Helmut Kohl oder an Oskar Lafontaine?
Weder noch. Es liegt daran, dass wir eben dort nach dem Wandel, nach der Öffnung der Mauer, nach dem Eintreten neuer Politik eine Struktur hatten von Menschen, die ja glaubten, auch das Beste getan zu haben. Also da gab es ja viele Leute, die für ihre DDR gearbeitet haben und das Gefühl hatten, sie haben das Beste versucht. Und aus diesen Leuten wurde dann die sogenannte PDS. Und insofern wurde die SPD nicht nur durch die Grünen, es ist später, sondern damals schon durch die PDS und durch die deutsche Wiedervereinigung gespalten. Und seitdem haben wir diese Partei Die Linke. Und das ist eben etwas, was sich auf die SPD auch im Osten immer ausgewirkt hat. Und es war schwer, da für die SPD zu wirken. Aber ich glaube im Allgemeinen, ich wiederhole das, haben wir eine ganz gute Arbeit gemacht.
Sie scheuen sich nicht, Herr von Donani, über 2, 3 Generationen hinweg weiterhin den Dialog zu führen, zum Beispiel mit Klimaaktivisten. Es hätte hier in Hamburg vor einigen Wochen ein Streitgespräch gegeben zwischen Ihnen und Luisa Neubauer von Fridays for Future. Dann kam eine Corona-Erkrankung dazwischen. Was reizt Sie an solchen Begegnungen? Wollen Sie diese Generation?
Die Leute haben mich gefragt, der Überseeklub hat mich gefragt, ob ich das machen würde, über Generationen zu diskutieren. Da habe ich gesagt, mache ich gerne, wenn ich dazu imstande bin. Jetzt hatte ich diese Corona-Erkrankung und konnte das nicht machen. Und nun wollen wir sehen, ob wir das wiederholen können. Ich rede gerne mit anderen Erfahrungen. Ja, und ich glaube auch, dass diese Generation, die letzte Generation, wie die sich nennen zum Teil, eine begründete Kritik an unserer Generation üben. Eine begründete Kritik. Wir haben es alles gewusst. Wir haben unseren Teil versucht zu tun, aber nicht ausreichend. Es gibt in Berlin viele Leute, die wollen Panzer kaufen, statt Klimaschutz zu betreiben, was ich für einen großen Fehler halte, weil das Klima die wahre Bedrohung nicht nur Deutschlands, sondern der Menschheit ist. Und deswegen rede ich gerne mit Leuten, die diesen Akzent bei der Klimapolitik haben. Mein Buch Nationale Interessen beginnt ja mit der These, die wahre Bedrohung von Deutschland ist nicht militärisch, sondern die wahre Bedrohung von Deutschland ist die Klimabedrohung. Und das ist die Bedrohung der Menschheit, das ist die Bedrohung auch Deutschlands. Dem müssen wir eigentlich unsere ganze Aufmerksamkeit widmen, das tun wir aber nicht, sondern wir glauben, alle möglichen anderen Sachen machen zu müssen und verfeuern wieder Kohle, was ich für einen großen Fehler halte.
Nationale Interessen, Sie haben es angesprochen, erschien wenige Wochen Ihr Buch Ehe Putin losschlug. Haben Sie das Aggressionspotenzial in Putins Politik unterschätzt?
Nein, ich habe ja gesagt, es gibt Krieg, steht ja in meinem Buch. Ich habe gesagt, wenn wir die Ukraine weiterhin auf die Seite der NATO ziehen wollen, wird es Krieg geben. Und dabei habe ich mich auf große amerikanische Autoren bezogen, die also weltberühmte Leute sind, ja, und die das vorher gesagt haben. Nein, ich habe das gesehen und ich sehe auch heute diesen entscheidenden Zusammenhang. Wenn die USA bereit gewesen wären mit Putin, der das ja gebeten hatte, über die Frage Ukraine in der NATO zu verhandeln, dann halte ich für möglich, dass der Krieg nicht gekommen wäre. Ich halte es sogar für wahrscheinlich, dass er nicht gekommen wäre.
Und jetzt? Was ist jetzt aus Ihrer Sicht zu erwarten von beiden Seiten? Was machen die Amerikaner, deren Außenpolitik Sie ja sehr skeptisch beurteilen, wie Sie jetzt hier auch schon in unserem Gespräch mehrfach betont haben? Was machen die Russen?
Niemand weiß es. Der Schlüssel für den Frieden in der Ukraine liegt nicht in Moskau, sondern ausschließlich in den USA. Wenn die USA sich heute bereit erklären würden, wir akzeptieren eine neutrale und nicht in der NATO befindliche Ukraine und wir kehren zurück zu Minsk, in dem die Teile von dem sogenannten Donbass autonom gemacht werden, sage ich mal wie Südtirol oder wie das Baskenland oder wie Katalonien oder wie auch immer, dann hätten wir eine Verhandlungsbasis mit den Russen. Aber dieser Schlüssel liegt in den USA, der liegt nicht in Moskau. Und ehe die USA nicht bereit sind, über einen solchen Ansatz zu verhandeln, wird es keinen Frieden geben. Es ist verheerend, was dort gemacht worden ist, und zwar aus dogmatischen Gründen. Wir wollen die Ukraine unter amerikanischer Herrschaft haben. Dabei hätte es genügt zu sagen, die Ukraine ist weder unter russischer Herrschaft noch unter amerikanischer Herrschaft. Und ich bin wirklich empört darüber, dass auch das in Berlin nicht diskutiert wird, sondern in Berlin so getan wird, als hätte es keine Chance gegeben, diesen Krieg zu verhindern. Ich finde, Politik muss am Ergebnis beurteilt werden, das habe ich immer gesagt. Auch wenn die Hafenstraße von mir nicht gerettet worden wäre, wäre ich zurückgetreten, habe ich auch gesagt. Und wenn man die Ergebnisse amerikanischer Politik in Europa und im Nahen Osten heute betrachtet, dann sind die Ergebnisse katastrophal. Ob Sie Irak, Afghanistan, Syrien, Iran nehmen, es ist katastrophal. Und wir finden nicht zu einer offenen Debatte über eine vernünftigere Politik in unserer Nachbarschaft. Das ist hochbedauerlich.
Leben wir dann in einem neuen Kalten Krieg? Der alte hat 40 Jahre fast gedauert.
Ja, aber dass er kalt bleibt. Er ist ja gegenwärtig nicht kalt. Es gegenwärtig wird auf europäischem Boden, die Ukraine gehört zu Europa, wie übrigens Russland zu einem Teil eben auch, und es wird Krieg in Europa geführt. Also es ist kein kalter Krieg mehr, es ist ein heißer Krieg. Und ich hatte davor gewarnt. Und große, bedeutende amerikanische Politiker hatten auch davor gewarnt. Ich war ja nicht allein. Das ist natürlich sehr deprimierend, muss ich mal sagen, sehr deprimierend.
Wenn Sie selbstkritisch zurückschauen, Herr von Dohnányi, auf diese Jahrzehnte als politischer Mensch, als Politiker, was glauben Sie denn, was von Ihnen bleiben wird?
Also in der Stadt ein paar Dinge, die ich architektonisch gemacht habe, wenn die Leute sich dann daran noch erinnern. Bestimmte Dinge, die ich möglich gemacht habe, woran man sich dann nicht mehr erinnern wird, wer hat sie möglich gemacht? Ich habe da eine These, ich sage, politische Arbeit ist wie das Haar in einem Zopf. Der Zopf wäre ohne jedes einzelne Haar nichts und doch können Sie jedes einzelne Haar herausziehen und der Zopf ist trotzdem da. Also man trägt bei, man ist ein Teil, wie ich neulich mal über mich selber so notiert habe als Nebensatz, man ist ein Assistent der Geschichte, man ist aber nur ein Assistent. Bleiben tut davon nicht so viel wie von den Büchern meiner Frau, ja, aber ich glaube, dass ich manches richtig und manches falsch gemacht habe. Und wenn ich heute noch mal zu tun hätte, würde ich wahrscheinlich sehr viel mehr auf dem Sektor Klima tun, als ich damals getan habe, als ich das hätte tun können.
SWR 2 Zeitgenossen zu Gast heute bei einem sehr munteren, fast 95-jährigen, gebürtigen Hamburger, Klaus von Dohnányi, ehemaliger SPD-Bundesminister, Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg, Berater vieler Politiker und Manager. Herr von Dohnányi, herzlichen Dank für Ihre Zeit und ich wünsche Ihnen wirklich alles Gute und vor allen Dingen Gesundheit.
Ich bedanke mich bei Ihnen für das Gespräch, Herr Volk. Vielen Dank und ich hoffe, dass Sie nicht die Hälfte von dem streichen müssen, was wir beredet haben.